Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Funkamateure und Technikinteressierte. Zum 469. Mal begrüßen wir Sie zu Radio DARC. Hier bei uns dreht sich alles um die spannende Welt der Technik. Ich bin Colli Farrin und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Auch heute haben wir wieder ein Bündel interessanter Beiträge aus Wissenschaft und Technik für Sie zusammengestellt. Glauben Sie, dass es eine Mondschallplatte gibt? Wenn nein, mehr dazu in Kürze. Näher bringen werden wir Ihnen auch das Lebenswerk des Physikers Arno Penzias, der vor wenigen Tagen verstorben ist. Der Nobelpreisträger hat mit der Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung einen Beweis für den Urknall geliefert. Mond? Urknall? Einen musikalischen Urknall können Sie nun auch hier hören, mit Hardrock aus Australien. Ja, und die Fans werden es ahnen, das können natürlich nur AC/DC sein, mit jeder Menge Sprengstoff hier auf diesem Radiokanal. Achtung, die Bombe geht hoch. TNT.
TV screen. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Bayreuth installiert Radiosender für Notfälle im Rathaus. Hamburger Funkamateur rettet Hobbykollegen. Deutsches Team erneut Weltmeister in der Kurzwellenmeisterschaft und wieder öffentliche Führungen durch die Sendehallen von Europe 1. Der Oberbürgermeister der Stadt Bayreuth am Radiomikrofon, aber nicht für lockere Sprüche als DJ oder für die Nachrichten des Tages, sondern für ernsthafte Notfälle. Die nordbayerische Gemeinde hat die technischen Möglichkeiten geschaffen, um in Krisen- und Katastrophenfällen ein Radionotprogramm direkt aus dem Rathaus senden zu können. Denkbar wären Fälle wie schwere Überschwemmungen, flächendeckende Stromausfälle oder sogar Krieg. Um dem künftig begegnen zu können, sei ein UKW-Rundfunksender und eine Antenne auf dem Rathausdach installiert worden. Dazu eine entsprechende Notstromversorgung für Sender und Studio. Dies berichtet die Tageszeitung Bayerische Rundschau in ihrer Ausgabe vom 24. Januar 2024 auf Seite 9. Laut den Angaben einer Sprecherin der Stadt sei Bayreuth damit eine der ersten Städte Deutschlands mit einem eigens dafür eingerichteten Notfallradio. Man könne damit auf Sendung gehen, um die Bevölkerung zu warnen und zu informieren. Und zwar über die Frequenz des Lokalsenders Radio Mainwelle 104,3 MHz. Die Sendeleistung beträgt 300 Watt. Bürgerinnen und Bürger könnten so mit Radios ohne Stromnetz, also beispielsweise mit Batterie, Dynamo oder Solarbetrieb, Radio empfangen. Die Stadt reagiere damit nach Angaben des Oberbürgermeisters Thomas Ebersberger von der CSU auf die Tatsache, dass im Fall eines Stromausfalls nach wenigen Stunden damit zu rechnen ist, dass Handynetz, Internet und auch das Telefonfestnetz ausfallen, ebenso viele staatliche und private Rundfunkprogramme. Ein Notfallradio sei die beste und auch preisgünstigste Möglichkeit für eine Stadt, ihre Bürger in Krisenfällen zu informieren, wenn erforderlich, rund um die Uhr, an 7 Tagen in der Woche und das auch über eine längere Zeit hinweg. Das Projekt unterstreiche die hohe Bedeutung des Rundfunks gerade heute wieder in dieser krisenbehafteten Zeit, so das Stadtoberhaupt. Ein Funkspruch rettete einem Hobbyfreund möglicherweise das Leben. Ein älterer Funkamateur aus Hamburg war vergangene Woche gestürzt, brach sich ein Bein und lag hilflos in seinem Haus am Boden. Er benötigte dringend medizinische Hilfe. Sein Smartphone konnte er zwar erreichen, aber dessen Akku war leer und somit nutzlos. Glücklicherweise kam aber der verunglückte und verletzte Funkamateur an sein UKW-Handsprechfunkgerät heran und konnte aus seiner Wohnung heraus das Hamburger 2-Meter-Relais Delta Bravo 0 X-Ray Hotel erreichen und seinen Hilferuf präzisieren. Diese Information hörten diverse andere Funkamateure und konnten anhand seines Rufzeichens im Internet schnell die Anschrift des Hilfsbedürftigen ermitteln. Die Information ging vom 2-Meter-Band über das Telefon des helfenden Amateurs an die Rettungsleitstelle, die daraufhin sofort einen Krankenwagen schickte. Der verletzte Hobbyfreund wurde gerettet. Funkamateure helfen schon seit Jahrzehnten, auch in medizinischen Notfällen. Vor wenigen Jahrzehnten, als es noch keine Handys gab, konnten sie oft schneller als alle anderen lebensrettende Hilfe herbeiholen. Und wieder im vorliegenden Fall, als das Handy nicht funktionierte. Was im Fußball und auch im Handball leider nicht geklappt hat, gelang aber den Funkamateuren aus Deutschland. Sie sind nun wieder Weltmeister. Das Delta Alpha 0 Hotel Quebec Team, sozusagen als Nationalmannschaft des DARC, hat es auch 2023 wieder geschafft, den Weltmeistertitel der IARU-HF World Championship nach Deutschland zu holen. Mit einem Vorsprung von über 1 Million Punkten, das entspricht 3,7%, konnte das französische Team von Tango Mike 0 Hotel Quebec auf Platz 2 verwiesen werden. Platz 3 belegte überraschend das britische Golf Romeo 2 Hotel Quebec Team mit 0,2%, ganz knapp vor den Spaniern, die unter dem Rufzeichen Echo Foxtrot 4 Hotel Quebec auf Platz 4 gefunkt haben. Es ist eine herausragende Leistung des gesamten Teams. Danke an alle vor und hinter den Mikrofonen und Morsetasten, die uns unterstützt haben. Zu einem Delta Alpha 0 Hotel Quebec Treffen im Frühjahr werden wir den WM-Titel gemeinsam feiern und die Strategie für die IARU-Weltmeisterschaft 2024 entwickeln. Wer sich auch ins Delta Alpha 0 Hotel Quebec Team einbringen möchte, sprecht uns einfach an, berichtet Teammanager Ben Bieske, Delta Lima 5 Alpha November Tango. Weitere Infos über die Superstation und ihren bemerkenswerten Erfolg gibt es auf der DARC-Webseite. In den Monaten Februar und März bietet die Gemeinde Überherrn im Saarland wieder öffentliche Führungen durch die Senderhalle von Europe 1 an. Der ehemalige Langwellensender Felsberg Berus in der Gemeinde Überherrn ist ein Monument der Rundfunkgeschichte. Er war ehemals der stärkste Langwellensender der Welt und sendete auf 183 kHz ein französischsprachiges Programm mit einer Sendeleistung von 2000 kW. Die Anlage steht seit Abschaltung im Jahr 2019 unter Denkmalschutz und ist noch so erhalten wie am letzten Tag des Sendebetriebes. Die Sendehalle wurde 2021 wegen ihrer Konstruktion in die Reihe der historischen Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland aufgenommen. Wer daran interessiert ist, den gigantischen Langwellensender einmal zu sehen, der findet an jedem dritten Mittwoch im Monat um 14 Uhr und jeden dritten Samstag um 11 Uhr dazu Gelegenheit. In diesem Jahr wäre das also der 17. und 21. Februar sowie der 16. und 20. März. Eine Anmeldung bei der Gemeinde Überherrn ist erforderlich unter Telefon 06836 909122 oder per E-Mail unter kultur@überherrn.de, Überherrn mit UE. Die Führung dauert 90 Minuten und ist auf maximal 25 Teilnehmer begrenzt. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Unser Hörer Mario, Delta Hotel 5 Yankee Mike aus Dresden, schreibt uns eine E-Mail wie folgt. Vielen Dank für eure vielen investierten Stunden und die interessanten Beiträge. Vielleicht darf ich mir ja auch mal einen Musiktitel wünschen, und zwar Highway to Mars von der finnischen Metalband Beast in Black. Das pustet dann hoffentlich auch den letzten Staub von den Endstufen. Nun Mario, hervorragende Wahl, und der Staub wird jetzt ganz sicher von den Endstufen fliegen bei so viel Power. Also Radio ganz laut aufdrehen, denn nun scheppert's gewaltig. Hier ist dein Musikwunsch.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Bielefeld, das gibt's doch gar nicht. Alter Studentenwitz. Am 15. Januar 1985 war es allerdings Realität. Also Bielefeld gab es noch. Was es nicht mehr gab, war der Sender Bielefeld. Ja, um 6.26 Uhr, an jedem Morgen vor 39 Jahren, hat man in der Zentrale des Westdeutschen Rundfunks Köln bemerkt, dass das Signal des Grundnetzsenders Teutoburger Wald auf dem 393 Meter hohen Bildstein mit 4 Hörfunkprogrammen und dem ersten Fernsehprogramm ausgefallen war. Naja, Stromausfall? Der auf dem Gelände wohnende Hausmeister und Wartungstechniker, das hatte man damals glücklicherweise noch, wurde angerufen, damit er mal nachschauen kann, was da los ist. Ja, er hat viel Glück gehabt. Der Strom war zwar nicht weg, wohl aber der Sendemast. 298 Meter war der hoch gewesen und mit 200 Tonnen komplett umgefallen. Infolge des harten Winterwetters war eins der Stahlhalteseile ermüdet und gerissen. Und wäre er etwas in eine andere Richtung gefallen, hätte er den Hausmeister und seine Familie gleich mit erschlagen. Man hört ja viel von beabsichtigten Sprengungen von Sendemasten dieser Tage, aber ab und zu passiert sowas halt auch ohne, dass einer das will. In Polen ist der größte Sendemast für Langwelle, der damals existierte, auch einmal umgefallen und der war mehr als doppelt so hoch, über 600 Meter. Und er durfte dann nicht mehr aufgebaut werden, weil die Nachbarn dagegen waren und Angst hatten. Hier war das nur UKW und Fernsehen, aber trotzdem konnten nun mehr als 2 Millionen Menschen im Großraum Bielefeld nur noch das zweite und dritte Fernsehprogramm und andere Radiosender empfangen, die von anderen Standorten kamen. Zahlreiche Fernsehfüllsender, die das erste via Ballempfang vom Bielsteine bezogen, fielen ebenfalls aus. Der Standort Bielstein wurde seit 1951 für den Rundfunk genutzt. Bis 1954 war das ein 60 Meter hoher Sendemast für ein UKW-Programm mit 3 Kilowatt. Dann kam eine 102 Meter hohe Konstruktion und nach 2 Jahren Bau wurde eben 1970 dieser Stahlrohrmast aufgestellt, der 1985 im Winter umfiel. Erst 1986 konnte dieser durch einen 302 Meter hohen abgespannten Stahlfachwerkmast ersetzt werden. Solange war nur Notbetrieb möglich, über ein Jahr. Von Stahlrohrmasten ist man dann also abgekommen. Wenn da auch nur eins der Halteseile entfällt, kann sich der Mast nicht mehr halten. Auch der polnische Mast war übrigens umgefallen, weil es mit den Halteseilen bei einer Renovierung Probleme gab. Inzwischen ist der Mast übrigens nur noch 290 Meter hoch. Das liegt daran, dass 2006 das erste Fernsehprogramm vom Bielstein auf DVB-T umgestellt wurde. Dabei hat man ja den Frequenzbereich gewechselt. Vorher war das auf VHF im Band 3, nachher auf UHF. Da sind die Antennen etwas kleiner. Auf YouTube gibt es eine Zusammenfassung der Nachrichten jener Tage. Wir können hier mal kurz reinhören.
Wie bei einem Flugzeugabsturz lagen die Trümmer des Stahlriesen verstreut. Der 230 Tonnen schwere Koloss war mitten in eine Tannenschonung geschlagen und in 5 große Teile geborsten. Das war genau um 6.26 Uhr. Der Sender Teutoburger Wald war 1970 errichtet worden. Mit einer Sendestärke von 100 Kilowatt gehörte er mit zu den stärksten Sendern des Westdeutschen Rundfunks. Er strahlte alle 4 Hörfunkprogramme und das erste Fernsehprogramm für die Region Ostwestfalen-Lippe und die benachbarten Kreise in den Regierungsbezirken Münster und Arnsberg aus. Der fast 300 Meter hohe Sendemast wurde mit 55.000 Schrauben zusammengehalten. Mit einem Fahrstuhl konnte man im Innern bis auf über 200 Metern hinauffahren. 6 bis 8 Zentimeter starke Abspannungsseile hielten den 300 Meter hohen Masten fest. Durch den Druck und das Eigengewicht der Stahlseile wirkte auf das Fundament eine Last bis zu 770 Tonnen. Fachleute suchen inzwischen nach der genauen Unglücksursache. Der WDR wird so schnell wie möglich fahrbare Ersatzsender aufstellen.
Ja, das hat man dann auch gemacht, aber die haben natürlich längst nicht die Reichweite gehabt und Satellitenfernsehen gab es damals noch nicht. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Radio macht Musik.
Mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
Radio macht Sport.
Tor für Deutschland!
Radio macht Politik.
Nach über 40 bitteren Jahren ist Deutschland wieder vereint.
Und wir machen Radio seit 100 Jahren. Radio macht Geschichte. Radio hört nie auf.
Menschenskinder, bin ich glücklich!
News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Eine kleine Preisfrage. Was ist hier für eine Modulationsart zu hören?
Thank you.
Das erinnert doch schwer an. Haben Sie schon die Platte mit dem K? Haben Sie schon die Platte mit dem K? Haben Sie schon die Platte mit dem K gehört? Ja, richtig geraten. Das ist weder FT27 noch Olivia. Das ist eine Schallplatte. Nein, die hängt nicht. Das ist was ganz Spezielles. Das ist ein Werk der Künstlerin Katja Aufleger. Kunststück, dass man bei dem Namen dann natürlich eine Schallplatte machen muss. Die Schallplatte hat aber einen sehr technischen Hintergrund. Es gibt ja die Platte, die mit Voyager 1 und Voyager 2 ins All geschickt wurde, auf der Schallbeispiele drauf sind und eine Zeichnung von Erde und Sonnensystem und dem Menschen. Katja Aufleger hat nun gedacht, sie macht eine Schallplatte aus dem Relief des Mondes. Sie hat also die NASA-Daten, mit denen die den Mond vermessen hat, auf eine Schallplatte gepresst. Wenn man den Mond einfach so auf eine Schallplatte pressen würde, sodass die Nadel dann die Höhen und Tiefen, die Berge und Krater abfährt, dann würde das bestenfalls rumpeln, außerdem würde die Nadel nicht in der Spur bleiben. Deshalb ist das Ganze ja, und danach klingt es ja dann auch moduliert, je nach Höhe wird der Ton höher oder tiefer. Und da die Platte sich unter der Abtastnadel dreht, wiederholt sich dann das Ganze. Man kann so also tatsächlich den ganzen Mond anhören. Klingt sehr kurios. Direkt vorstellen kann man sich da die Bilder natürlich nicht. Das ist jetzt also sicher nicht der kommende Sommerhit, sondern das ist eben ein Kunstwerk in auch geringer Auflage, das sich teilweise Schallplattensammler ins Regal stellen. Nun hat eine Schallplatte ja stets zwei Seiten. Was ist denn auf der Rückseite? Na, ist doch klar. Die dunkle Seite des Mondes, die Rückseite des Mondes, die wir normal nicht sehen. Eine solche Platte war ja einst sehr erfolgreich und ist es eigentlich auch heute noch, Pink Floyds Dark Side of the Moon. Daraus hören wir jetzt ein Stück, das klingt etwas angenehmer. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Yeah. Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Die NASA hat jetzt ein Lasersignal aus 16 Millionen Kilometer Entfernung empfangen. Das hatten wir ja neulich schon. Optische Kommunikation per Laserstrahl bringt gegenüber Funk höhere Datenraten und bessere Bündelung. Ja, das wurde bereits bei der Kommunikation mit der ISS erprobt, der Internationalen Raumstation, die so etwa 100 Kilometer von uns entfernt über unseren Köpfen schwebt. Doch auf weite Entfernungen ist die optische Kommunikation noch weit nützlicher, weil die Richtwirkung von Funkantennen begrenzt ist und dann irgendwann die Datenraten extrem gering werden. Andererseits werden Raumsonden immer besser, haben längst bessere Bildsensoren, die hochauflösende Bilder machen können, und dann steht man da und weiß nicht, wie man die Daten nach Hause bunken kann. Die NASA hat deshalb nun Deep Space Optical Communications, DSOC, an Bord der Raumsonde Psyche in Betrieb genommen. Und da gelang es eben nun, Testdaten aus einer Entfernung von fast 16 Millionen Kilometern über Infrarotlasersysteme zu empfangen. Die Testdaten waren in dem Fall allerdings wirklich reine Testdaten. Es war ein Katzenbild, so wie sich das heute im Internet gehört. Aber für Raumverhältnisse ist dies nichts Besonderes. Ja gut, das ist die 40-fache Distanz des Monds von der Erde, aber das ist nicht neu. Aber die Datenrate liegt um den Faktor 10 bis 100 über der heutiger Raumsondenfunksysteme. Das Problem ist natürlich, das Signal ist dann besser gebündelt als mit einer Funkantenne, aber die Ausrichtung eines Laserstrahls über Millionen von Kilometern braucht dann schon eine extrem präzise Zielführung. Am 14. November 2023 war dieser erfolgreiche erste Test. Zunächst wurde von der Table Mountain Facility des Jet Propulsion Laboratory der NASA in der Nähe von Wrightwood in Kalifornien gesendet, mit einer Uplink-Barke. Diese half dem Transceiver, seinen Downlink-Laser auf eine Anlage etwa 130 Kilometer südlich des Tafelbergs auszurichten. Automatisierte Systeme sorgten dann für die Feinabstimmung und auch die Übertragung der Steuersignale von der Erde zur Raumsonde funktionierte. Allerdings hat das Ganze aktuell nur kurzfristig funktioniert und noch nicht dauerhaft. Dazu muss weiter an den Ausrichtungssystemen gearbeitet werden, dass die Verbindung konstant gehalten werden kann. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Liebe DXer und Funkamateure, am 22. Januar ist Arno Penzias im Alter von 90 Jahren verstorben. Kennen Sie diesen Namen? Oder sagt er Ihnen gar nichts? Nun, regelmäßigen Hörern von Radio DAC wird der Name wohl durchaus etwas sagen. Und wohl auch sicher vielen Physikern und Mikrowellenspezialisten. Bekannt wurde der Physiker, Astronom und spätere Nobelpreisträger für seine Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung. Diese gilt als Beleg, dass das Universum in einem großen Knall entstand. Daher möchte ich Ihnen heute zum Tod des Wissenschaftlers noch einmal sein Lebenswerk vor Augen führen, das auch für die Funktechnik so bedeutend ist. Arno Penzias ist am 26. April 1930 in meiner bayerischen Landeshauptstadt München geboren. Die Eltern betrieben in München ein Lederwarengeschäft. Seine jüdische Familie konnte 1938 nur knapp der Deportation und der drohenden Ermordung durch die Nazis entkommen. Mit einem britischen Kindertransport gelangte der 6-jährige Penzias und sein Bruder nach England. Dort wanderte die Familie 1940 weiter in die USA aus, wo er 1945 eingebürgert wurde. Penzias studierte Physik und erwarb 1958 einen Masterabschluss von der renommierten Columbia University und 1962 schließlich sogar eine Promotion. Aber erstmal zum Anfang, um was geht es eigentlich? Nach einer heute weithin akzeptierten wissenschaftlichen Theorie begann die Existenz des Universums vor rund 15 Milliarden Jahren mit dem sogenannten Urknall. Das war sozusagen der Zeitpunkt, wo alle Materie und Energie und auch die Zeit zu existieren begannen. Vorher war einfach nichts. Noch nicht mal nichts. Schwer vorstellbar, aber so scheint es zu sein. Der Urknall war eine titanische Explosion, unglaublich heiß. Mit der Zeit sanken die Temperatur und die Dichte des damals vorhandenen Strahlungs-Materie-Gemisches, bis schließlich bei einer Temperatur von etwa 3000 Kelvin Protonen und Elektronen elektrisch-neutralen Wasserstoff bilden konnten. Das war das erste Element, welches entstand. Rund 380.000 Jahre nach dem Urknall bildeten sich weitere neutrale Atome, die Elemente Wasserstoff, Helium und Lithium. Wenig später durchlebte das junge Universum einen weiteren bahnbrechenden Wandel. Die ersten chemischen Bindungen entstanden und weitere Elemente, aus denen schließlich alles hervorging, was wir heute kennen. Alle Sterne und alle Planeten und auch unsere menschliche Existenz. So musste es in der Theorie sein, so stellten sich Wissenschaftler die Entstehung unseres Universums vor. An diesem Punkt reden wir aber erstmal nur von einer Hypothese. Eine solche muss man beweisen oder widerlegen. Einen Schub erfuhr die Urknallhypothese durch eine eher zufällige Entdeckung von eben jenem Arno Penzias, um den es heute geht. Zusammen mit seinem US-amerikanischen Kollegen Robert Woodrow Wilson testete er im Jahr 1964 für seinen Arbeitgeber, den Bell Labs in New Jersey, eine neue empfindliche Antenne. Diese war keineswegs für radioastronomische Beobachtungen vorgesehen. Es ging um den Satellitenfunk. Man muss dazu wissen, dass Anfang der 60er Jahre die Raumfahrt erst so richtig Fahrt aufnahm und bei allen möglichen wissenschaftlichen Instituten und auch bei Firmen im Bereich der entsprechenden Technologien geforscht und entwickelt wurde. Im Falle von Arno Penzias und Woodrow Wilson handelte es sich um einen großen Hornstrahler von rund 10 Meter Länge. Er sollte auf die Eignung für den Satellitenfunk getestet werden. Jedoch es gab ein Problem. Immer wieder empfingen die beiden in ihren Versuchen mit Sat-Signalen massives Rauschen aus dem Weltall. Erst dachten sie, es wären ein paar Tauben, die sich in dem Horn eingenistet hätten und durch ihre Körpertemperatur für den Rauschanstieg sorgten. So reinigten sie ihre Antenne gründlich und verscheuchten die Viecher. Aber das Rauschen blieb. Dann zogen sie Nebenwellen von Radargeräten in Betracht oder sogar Strahlung aus Atomkraftwerken in der Nähe. Irgendwann richteten sie die Öffnung des Horns nach unten gegen die Erde. Dann war der Empfänger ruhig. Und das war der Beweis, das Rauschen musste also von außen kommen, scheinbar vom Himmel. Aber was war die Quelle? Und vor allem, warum? Sie wussten es nicht, es gab keine Erklärung. Die beiden standen vor einem Rätsel. Erst durch Zufall wurden Penzias und Wilson auf die Arbeit von Theoretikern der Princeton University aufmerksam und von da kam der entscheidende Hinweis. Was da so ärgerlich durch die Messungen rauschte, war kein Störsignal, sondern das erste Licht des Universums, entstanden im Urknall am Anfang von Raum und Zeit. Der Mechanismus dahinter ist die sogenannte Rotverschiebung des Lichts, ein Spezialfall des Doppler-Effekts. Bewegt sich ein Objekt von einem fort, so werden diese ausgehenden Wellen gedehnt, ihre Frequenz sinkt also. Das kennen wir von einem Krankenwagen, der an uns vorbeifährt, und genauso verhält sich das auch im Kosmos. Durch seine immer schnellere Expansion verschiebt sich auch die Frequenz des Lichts aus dem Urknall immer weiter nach unten. Das geht so weit, dass die ursprüngliche Frequenz des Lichts von einigen 100 Terahertz bis hinunter in den Radiobereich verschoben wurde, also in die Größenordnung von einigen 100 Megahertz. Und genau das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, die Penzias und Wilson entdeckten. Sie ist in jeder Richtung des Himmels in etwa gleichförmig und nicht durch Überlagerung einzelner Quellen wie Galaxien entstanden. Es ist das Licht des Urknalls, das sich so weit verlangsamt hat, dass es heute mit Funkempfängern aufgenommen werden kann. Es durchzieht als sogenannter kosmischer Mikrowellenhintergrund das gesamte Universum. Damit war eine große Debatte über die Entstehung des Kosmos beendet. Das Universum musste durch einen gewaltigen Knall an einem Punkt entstanden sein und sich seither ausdehnen. Penzias und Wilson erhielten für ihre Entdeckung 1978 den Nobelpreis für Physik. So bedeutend war ihre Entdeckung. Sie gilt als direkter Beleg für den Urknall, das Alter des Universums und die Geschwindigkeit, mit dem es sich ausdehnt. Da soll noch jemand sagen, die Beschäftigung mit Hochfrequenztechnik sei langweilig. Anno Penzias blieb nach seiner Entdeckung fast 40 Jahre weiter als Forscher bei den Bell Labs tätig. Am letzten Montag ist er nun in San Francisco gestorben. Er wurde 90 Jahre alt. Die äußeren Teile der Hornantenne, mit der die kosmische Hintergrundstrahlung entdeckt wurde, stehen noch immer auf einem Hügel in Homedale, New Jersey, USA. Und vielleicht auch für Sie interessant, sein Originalversuchsaufbau und weitere Ausrüstungsstücke, die das Rätsel um den Ursprung unseres Universums gelüftet haben, sind im Deutschen Museum in München zu bestaunen. Der gebürtige Münchner und spätere Nobelpreisträger persönlich hat sie dem größten technischen Museum der Welt in der bayerischen Landeshauptstadt geschenkt. Interessant ist auch, was er anlässlich der Übergabe sagte. Er sagte, seine Geräte habe auch deshalb vermacht, um daran zu erinnern, was Deutschland in der Nazizeit durch die Vertreibung und Ermordung von jüdischen Wissenschaftlern eigentlich alles verloren hat. So stand es in einem späteren Interview in den New York Times. Tja, und dann können wir nur hoffen, dass sich diejenigen Kräfte, die heute wieder Remigration und Ähnliches fordern, niemals durchsetzen werden. Vielleicht sollten die sich lieber mal Radio DAC und unsere Geschichte von Anno Penzias anhören. Wir ehren einen großen Wissenschaftler, der von uns gegangen ist. Eva Maria, DG9 MFG.
Somewhere
Flugwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Der Winter 2024 biegt langsam in seine Zielgerade ein und mit ihm auch die typisch winterlichen Ausbreitungsbedingungen auf der Kurzwelle. Wir werden nun langsam aber sicher deutliche Veränderungen erleben und auch das Maximum des aktuellen Sonnenfleckenzyklus Nummer 25 dürfte nicht mehr weit weg sein. Einen Blick auf die Verhältnisse in der Ionosphäre und im Erdmagnetfeld liefert uns daher nun wieder Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whiskey vom HF-Referat des DARC mit seiner aktuellen Funkwettervorhersage für die kommende Woche.
Ja, Conny, langsam merkt man, dass die Tage wieder länger werden. Der astronomische Winter liegt genau zur Hälfte hinter uns und seit der Wintersonnenwende ist der Tag bereits wieder um 1,5 Stunden gewachsen. Und jeden Tag werden es zurzeit 3,5 Minuten mehr. Noch ist die mittägliche Grenzfrequenz aber schön hoch. Letzte Woche lag sie um die 36 MHz und ein paar Wochen wird es auch noch dauern, bis sie deutlich absinken wird. Dass es nicht so einfach ist, vorherzusagen, wohin denn nun die Plasmawolke eines koronalen Masseauswurfs fliegt, haben die letzten Tage mal wieder gezeigt. An sich waren sich alle Experten einig, dass es am letzten Wochenende sehr unruhig werden würde. Was folgte, war nichts. Denn alle drei Plasmawolken, die da auf Erdkurs waren, gingen an unserem Planeten vorbei. Eine davon recht knapp, was Sonntagabend zu einem kurzen, leicht stürmischen Intermezzo führte. Aber diese Plasmawolken kann man nur erkennen, wenn sie die Sonne verlassen und dann erst wieder, wenn sie an der Erde eintreffen. Während der 2 bis 3 Tage dazwischen wissen wir nicht, wo sie sich befinden. Da gibt es auch keine Satelliten, die da helfen könnten, denn die finden sich nur im erdnahen Raum. Also, knapp daneben ist eben auch vorbei und das ist auch gut so. Auf diese Weise gab es gute Ausbreitungsbedingungen am Wochenende und auch der CW-Teil des CQ Worldwide 160 Meter Contests wurde nicht von einem unruhigen Erdmagnetfeld sabotiert. Am Montag sorgte dann ein Staccato von M-Flares für einen Protonensturm, der die Signalpfade über die polaren Zonen für 2 Tage schloss. Das gibt's bei einer aktiven Sonne eben umsonst obendrauf. Ansonsten erfreuten uns aber wieder die schönen Seite dieser aktiven Sonne. Alle Kurzwellenbänder öffneten, 10 Meter war von etwa 8 bis 17 Uhr UTC in Betrieb, 20 Meter noch 2 bis 3 Stunden länger. Nachts liegt die Muff im Moment hoch genug, um das 30 Meter Band offen zu halten. Und das alles bei zunächst rückläufiger Sonnenaktivität, denn der solare Flux fiel auf unter 140 Einheiten und die Flare-Tätigkeit kam nicht mehr über die Kategorie C hinaus. Von der Sonnenrückseite nachrückende aktive Regionen werden den Trend jetzt umkehren, aber der Anstieg wird zunächst noch verhalten sein. Das mindert dann aber auch die Chance für Magnetstürme. Die nächsten Tage dürfen wir daher ein recht ruhiges Funkwetter erwarten bei moderater Sonnenaktivität, die aber problemlos ausreicht, um wieder alle Kurzwellenbänder bis hin zum 10-Meter-Band zu öffnen. Gerade dort ist es auch immer wieder spannend, über das Barkenband zu drehen. In Deutschland wurden da letzte Woche regelmäßig Barken aus Australien gelockt, etwa Victor Kilo 8 Victor Foxtrot aus Darwin mit 25 Watt oder Victor Kilo 4 Lima Alpha aus Brisbane mit gerade mal 8 Watt. Oder auch eine der zahllosen Barken aus Nord- und Südamerika, die teilweise mit echten QRP-Leistungen senden, zum Beispiel November 3 Echo Romeo Bravo aus Florida oder Lima Uniform 2 Delta Tango aus Argentinien. Der unwiderlegbare Beweis, dass das Band zu dieser Zeit in diese Weltregion offen ist. Und damit ran an die Empfänger und Transceiver. Wenn nicht jetzt, wann eigentlich dann? Eine schöne Woche und good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin. Tschüss. Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.